Sich erheben, immer und immer wieder. Sich erheben, immer und immer wieder. Schlagen Sie bitte die erste Bibelstelle für heute auf. 2. Timotheus. 2. Timotheus 1, 6 bis 9. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Und bei Zucht schreibt hier die Schlachterbibel Besonnenheit, richtiges Verständnis, gesunder Verstand. Weiter in Vers 8. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, da ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Vers 9. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurden. Jesus Christus hat uns nicht berufen, als wir klug, stark oder weise waren oder gar ein Überflieger. Erst als wir den Heiligen Geist erhielten bei unserer Taufe mit Handauflegung, als dieser Senfkorn gepflanzt wurde, entstand ein Prozess und dieser Prozess geht langsam und dieses Senfkorn wird zu einem Baum. Und wir erhielten dadurch Gottes Kraft, Gottes wichtige Kraft und seine Liebe in uns, die wächst. Die Taufe ist bei jedem der Zeitpunkt von etwas Altem zu etwas Neuem, als wir nichts waren, zu etwas Herrlichem. In unserem täglichen Gebet heißt es, dein ist das Reich, dieses Reich, um das wir beten, auf das wir hoffen. Dein ist das Reich und die Kraft, Gottes wichtige Kraft. Der Mensch hat die Möglichkeit, die Kraft Gottes zu erkennen, aber oder doch weigert er sich. Und das lesen wir in Römer 1. Römer 1, angefangen in Vers 20 bis 21. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Vers 21. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Die Berufenen Gottes haben keine Entschuldigung, wenn sie Gott den Rücken kehren. Keine Entschuldigung, vor allem nicht, wenn sie vom Reich Gottes geschmeckt haben. Aber auch Atheisten oder Agnostiker haben keine Entschuldigung, Gott zu verleugnen, auch wenn sie nicht gänzlich erkennen. Mit der Begründung, ihn gibt es nicht, weil die Bibel sagt, die Erklärung gibt es doch. Man kann es an seinen Werken sehen. Schlagen Sie bitte auf Matthäus 22. Matthäus 22, Vers 23. An jenen Tagen traten Sadduzäer zu ihm, also zu Jesus. Die sagten, es gäbe keine Auferstehung. Und sie fragten ihn, Vers 24, und sprachen, Meister, Mose hat gesagt, wenn jemand ohne Kind stirbt, so soll sein Bruder seine Frau zur Ehe nehmen und sein Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren bei uns 7 Brüder. Der erste heiratete und starb. Und weil er keine Nachkommen hatte, hinterließ er seiner Frau seinen Bruder. Vers 26, gleicherweise auch der andere und der dritte bis zum 7. Zuletzt, Vers 27, nach allen starb auch die Frau. Wem von den 7 wird sie nun in der Auferstehung als Frau angehören? Denn alle haben sie zur Frau gehabt. Und jetzt antwortet Jesus in Vers 29, aber Jesus antwortet und sprach zu ihnen, ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel Gott, wie die Engel Gottes im Himmel. Ja, heute ist es nicht viel anders. Die Menschen irren, weil sie eben nicht wissen, nichts von den Schriften und nichts von der Kraft Gottes. Und so wird auch heute vielerorts gelehrt, dass der Heilige Geist angeblich eine Person sei. Warum? Warum wissen sie das nicht? Weil sie eben ihre heidnischen Feiertage halten und weil sie eben nicht auf Gottes Wort hören. Und so bekommen sie auch Gottes Wahrheit nicht. Durch Gottes große Kraft werden auch Krankheiten von uns genommen. So mächtig ist sie, so liebevoll ist er zu uns. Auch Christus tat seine Wunder nur durch Gottes Kraft in ihm, nicht aus sich selbst heraus. Hier ein kleines Gedicht, passend jetzt zu dem ganzen Irrtum hier. O glücklich, wer noch hoffen kann, aus diesem Meer des Irrtums aufzusteigen. Was man nicht weiß, das eben braucht man. Und was man weiß, kann man nicht brauchen. Das war Faust. Wieso sollte ich mich taufen lassen? Oder wieso ist es so wichtig, aus dem alten Leben herauszukommen? Wieso ist Gott so erpicht? Warum beruft Gott nicht talentiertere oder klügere wie mich oder wie andere, die besser reden können, die sich im Studium leichter tun? Wieso nicht? Gott sagt, ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand, der talentierteste dieser Welt, niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Und darauf kommt es am Ende an. Gott hat diese Tür geöffnet und er bestimmt, wer hindurchgehen kann, aber durchgehen müssen wir schon selber. Er hat entschieden, und zwar vor Zeiten, wer wann berufen wird und wem diese Tür geöffnet wird. Der bereit ist, hindurchzugehen, wer den Mut hat, wer die Kraft aufbringt, durch Gottes Kraft in ihm, hat Gott an seiner Seite. Und Gott macht den Unterschied. Gott macht so einen gewaltigen Unterschied, dass niemand weltweit, der noch nicht berufen ist und somit zu der Welt gehört, aus der Welt, aus der wir herauskommen sollen, größer sein kann, wie die, die durch diese Tür gehen. Matthäus 11. Matthäus 11, Vers 11. Wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist keiner größer aufgetreten als Johannes der Täufer. Doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Wer möchte, kann jetzt Psalm 39 mitlesen. Ich zitiere das aus der Hoffnung für alle. Ein Lied von David. Ich hatte mir fest vorgenommen, vor bösen Menschen meine Zunge im Zaum zu halten. Ich wollte mich zusammennehmen und nichts sagen, was man mir als Schuld anrechnen könnte. Vers 3. Also verstummte ich und sagte kein Wort mehr. Aber das half mir auch nicht weiter. Mein Schmerz wurde nur noch schlimmer. Ich fraß den Kummer in mich hinein. Je mehr ich darüber nachgrübelte, desto tiefer geriet ich in Verzweiflung. Ich konnte es nicht mehr länger aushalten. Schließlich platzte ich heraus. Vers 5. Herr, lass mich erkennen, wie kurz mein Leben ist und dass meine Tage gezählt sind. Wie vergänglich bin ich doch. Wie begrenzt ist das Leben, das du mir gabst? Ein Nichts ist es in deinen Augen. Jeder Mensch, jeder sterbliche Mensch in dieser Welt, selbst der Stärkste, der Talentierteste, ist nur ein Hauch, der vergeht, weil Gott den Unterschied macht. Vers 7. Schnell wie ein Schatten verschwindet er. Sein Tun und Treiben ist viel Lärm um nichts. Er häuft sich Reichtümer an und weiß nicht, was einmal daraus wird. Und jetzt die Frage Davids, worauf kann ich da noch hoffen? Herr, du allein bist meine Hoffnung. Vergib mir all meine Sünden und mach mich nicht zum Gespött dieser Narren. Ich will jetzt schweigen und nichts mehr sagen, denn du, Herr, du lässt mich leiden. Befreie mich von den Qualen, die du mir zufügst. Wenn du mich weiter plagst, komm ich um. Wenn du einen Menschen wegen seiner Sünden strafst, dann vergeht das Wertvollste, was er hat, sein Leben. Und die Schlachterbibel schreibt hier, seine Schönheit vergeht. Er zerfällt wie ein Kleid, das die Motten zerfressen. Jeder Mensch ist nur ein Hauch, der vergeht. Vers 13, hör mein Gebet, Herr, und achte auf meine Hilfeschrei. Schweig nicht, wenn du mein Wein vernimmst, denn vor dir bin ich nur ein Gast auf dieser Erde, ein Fremder ohne Bürgerrecht, so wie meine Vorfahren. Straf mich nicht länger in deinen Zorn, damit ich mich noch einmal freuen kann, bevor ich sterben muss und nicht mehr bin. Eine gute Beschreibung, wie ein Leben in der sündigen Welt aussieht und wie Gott doch die einzige Rettung für alle ist. Auch das Leben eines Christen beinhaltet hin und wieder Leid, wie David hier beschrieben hat. Doch man ist in Gottes Hand, auch während der Leidenszeit. Und doch muss man seinen Teil tun, wenn man lacht, wenn man weint. Was glänzt, ist für den Augenblick geboren. Das Echte bleibt der Nachwelt unverloren. Die Ewigkeit, Gottes Wahrheit ist echt. Sein Wort ist echt. Auch dieses Gedicht war von Faust. Okay. Wen beruft Gott? Schlagen wir 1. Korinther auf. Wen beruft Gott? 1. Korinther 1. Angefangen in Vers 26 und wir lesen bis 31. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder und Schwestern. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Vers 28. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte macht, was etwas ist. Vers 29. Damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Und die Schlachterbibel sagt, damit ist das der sterbliche Mensch gemeint. Der sterbliche Mensch, damit sich kein Fleisch rühme. Vers 30. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heilung und zur Erlösung, damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Der rühme sich des Herrn. Niemand ist besser wie irgendein anderer, wenn es um die Berufung geht. Da braucht man sich nichts drauf einbilden. Doch die Berufenen haben eine Verantwortung, auch denen gegenüber, die nicht berufen sind. Natürlich gilt als erstes, alle, die im Haus Gottes sind, das Haus Gottes aufzubauen. Aber wir müssen auch ein Licht nach außen sein. Wünscht man denn nicht jedem den Eingang in das Reich Gottes? Jakobus 2. Jakobus 2, Vers 5 bis 6. Hört, meine geliebten Brüder und Schwestern, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben. Ihr aber habt den Arm verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Hier wird in Vers 5 das Reich Gottes erwähnt als Erbteil, als Erbe. Für wen? Für die Armen dieser Welt, die Gott lieben, die ihm folgen, die das tun, was er sagt. Was er sagt. Und wenn die Liebe Gottes in uns wächst, durch die Kraft in uns, wissen wir sehr wohl, aus was Christus uns heraus und wohin er uns hinberufen hat. In Lukas 17, kennen Sie das, wenn Sie an der Bibelstelle sind und auf einmal zu viel Blätter in der Hand haben und dann drei vorbeiblättern? Jetzt muss ich wieder zurück. Lukas 17, Vers 20. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortet er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und die Schlachterbibel merkt hier fälschlich an, bei das Reich Gottes ist mitten unter euch, inwendig in euch. Das ist gefährlich und das ist falsch. Das ist komplett falsch. Vers 22. Er sprach aber zu den Jüngern, es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen einzigen Tag des Menschensohnes zu sehen und ihr werdet ihn nicht sehen. Ich habe durch das Bibelstudium zu dem Vers 20, wo es heißt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte, Folgendes notiert. Das Wort beobachten heißt Parathereses und es wird im Neuen Testament nur negativ verwendet. Und das Reich Gottes kommt nicht auf eine negative oder abergläubische Art, wie auf die sie gewartet haben oder wie die Schlachterbibel anmerkte, dass es in einem Rand wächst. Das ist falsch. Das Reich Gottes ist das Teilhaben der Familie Gottes. Durch die Kraft, die in uns ist, durch die Handauflegung. Durch Berufung, durch Akzeptanz des wahren Evangeliums, durch Taufe mit Handauflegung. Und das haben wir gelesen am Anfang. Am Anfang in Timotheus, wo er sagte, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengaben Gottes wieder anzufachen durch die Auflegung meiner Hände. Wir müssen das Leben, was Gott uns lehrt, Gottes Wort und sein Gesetz, muss in unserem Leben Einklang finden. Wir lasen, dass nicht die Weisen dieser Welt berufen werden. Jesus Christus hat Folgendes dazu zu sagen in Lukas 10. Wir gehen ein wenig zurück in Lukas 10. Lukas 10, angefangen in Vers 21. Zu derselben Stunde frohlockte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Unter den Jüngern gewandt sagte er, alles ist mir übergeben worden von meinem Vater. Und niemand weiß, auch das ist ein Prozess, und niemand weiß, wer der Sohn ist als nur der Vater. Und wer der Vater ist, weiß niemand als nur der Sohn und wem der Sohn es offenbaren will. Und er wandte sich zu seinen Jüngern, also besonders, und sprach, glückselig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten, Könige, heute könnte man sagen Präsidenten, wünschten zu sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Diskriminierung ist heute in vielen Munde. Randgruppen werden diskriminiert. Werden jetzt hier die Weisen der Welt diskriminiert? Gut, eine Randgruppe ist es nicht, das ist hier die Masse der Welt. Aber werden die diskriminiert, weil sie nicht berufen werden? Naja, in der Bibel lesen wir vom Lamm, auch vom Löwen. Und diese haben gewisse Attribute oder Wesensmerkmale. Und es ist nun mal so, es erweist sich oft als sehr, sehr schwierig, einen Löwen zu sagen, werde erstmal wie ein Lamm oder verhalte dich wie ein Lamm, also barmherzig, sanftmütig, fromm, demütig, aufopfernd. Doch einem Lamm beizubringen, wie ein Löwe zu werden, ist weitaus einfacher, weil aufgrund der Demut es zuhört. Es ist bereit zuzuhören. Ein Lamm, das zum Löwen wird, das diese Entscheidung trifft, diesen Weg geht, kann sich immer zurückbesinnen, wie es ist, ein Lamm zu sein. Und kann somit auf die liebevollen Attribute eines Lammes zurückgreifen, auch in unglaublich hitzigen Situationen. Nicht die Löwen dieser Welt sind berufen, die diese Welt bereit sind zu fressen. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und schaut, wen er verschlingen kann. Die Lämmer werden berufen, die heute zu Löwen werden sollen. Und die Kraft Gottes macht Elende frei. Die Zeit, wo die Menschen berufen werden, die diese Welt bereit sind zu zerstören und Gottes Herrschaft verleugnen, obwohl man die Kraft Gottes erkennen könnte, die werden in der zweiten Auferstehung hochkommen. Dies ist aber heute nicht das Thema und wird es auch nicht sein. Aber ich zitiere jetzt nochmal die erste Bibelstelle heute, wo es hieß, er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenes Vorsatz. Es war seine Entscheidung, und der Gnade, die uns Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben hat. Hier wird niemand diskriminiert. Es kann niemand von sich behaupten, dass er etwas dafür getan hat, dass er berufen wurde. Und deswegen ist auch keiner ungerecht behandelt worden. Schlagen Sie bitte auf Johannes 1. Johannes 1, Vers 32. Vers 32 und wir lesen bis 36. Und Johannes bezeugt und sprach: Ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Der, auf dem du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist's, der mit Heiligen Geist tauft. Vers 34, und ich habe es gesehen und bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Vers 35, am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er: Siehe, das Lamm Gottes. Das Lamm Gottes, das bereit ist, sich zu opfern aus Liebe zu seinen Kindern. Wir sollen wie Christus sein, wir sollen ihm nachfolgen, seine Fußstapfen treten. Schlagen Sie bitte Jeremia auf. Jeremia 50. Beginnen in Vers 6. Mein Volk war wie verlorene Schafe. Ihre Hirten haben sie auf Abwege geleitet, auf den Bergen sie irregeführt. Sie gingen von Berg zu Hügel, haben ihren Ruheplatz vergessen. Man kann, wie hier beschrieben wird, seinen Ruheplatz vergessen. Doch die erste Bibelstelle, die wir heute gelesen haben, sagt Folgendes: Wenn wir unseren Ruheplatz vergessen, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen durch die Auflegung meiner Hände auf dir. Handauflegung bei der Taufe. Ganz, ganz wichtig. Lesen wir weiter. Alle, die sie fanden, fraßen sie auf. Und ihre Feinde sprachen: Wir verschulden uns nicht, sondern sie haben sich an dem Herrn versündigt, an der Wohnung der Gerechtigkeit, an der Hoffnung ihrer Väter am Herrn. Flieht aus Babels Mitte und zieht hinweg aus dem Land der Chaldäer und seid wie Böcke vor der Herde. Das ist eine Anweisung Gottes. Denn siehe, ich erwecke im Land des Nordens eine Versammlung großer Völker und lasse sie nach Babel hinaufziehen, um es zu belagern. Und von dort aus wird es erobert werden. Ihre Pfeile sind wie die eines geschickten Helden. Keiner kehrt vergeblich zurück. So soll Chaldäa zur Beute werden, dass alle, die es plündern, genug bekommen sollen, spricht der Herr. Es kommen Zeiten, schlimme Zeiten, und auch jetzt ist es nicht immer einfach, wo wir zu Böcken werden sollen. Böcke haben ähnliche Attribute wie Löwen, führen, beschützen, aber Böcke können auch stur sein, wenn man sie zwingen, zu etwas zwingen will, was sie nicht tun wollen. Auch wir sollen stur sein, wenn es darum geht, die Gesetze Gottes zu übertreten. Warum sagt Gott, dass wir uns nicht selber rächen sollen, wie es ein Löwe könnte mit seinen Zähnen, mit seiner Kraft? Gerade in solchen schweren Zeiten, die bald vor uns liegen, da wäre es doch mal verlockend, etwas Gerechtigkeit walten zu lassen. Etwas zu schimpfen, reinzuschlagen. Warum sollen wir es Gott überlassen? Warum will er das? Weil ein Mensch nicht gerecht richten kann und viel zu oft unbarmherzig handelt. Und somit dieser Welt gleich wird. Und das ist so, so gefährlich. Wir werden aus ihr herausberufen und dürfen ihr nicht gleich werden und den Menschen. Christus vermag es. Er vermag, ein Löwe zu sein, schützend, brüllend, in Gerechtigkeit voranzugehen und doch immer wieder bereit, liebevoll und sanft zu agieren wie ein Lamm. Achten wir jetzt mal auf folgende Bibelstelle, wie Christus jetzt handeln wird, obwohl im Alten Testament er so oft verworfen wurde. Lesen wir Hosea. Hosea finden Sie gleich nach Daniel. Hosea 11. Hosea 11, 8 bis 11. Wie könnte ich dich dahingeben, Ephraim? Wie könnte ich dich preisgeben, Israel? Wie könnte ich dich behandeln wie Adama, dich machen wie Zeboim? Und die Schlachterbibel merkt hier an, dass das Städte waren, die vernichtet wurden wie Sodom und Gomorra. Mein Herz sträubt sich dagegen. Mein ganzes Mitleid ist erregt. Vers 9. Ich will nicht handeln. Nach der Glut meines Zorns will Ephraim nicht wiederum verderben, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Da ist der Unterschied. Als der Heilige bin ich in deiner Mitte und will nicht im grimmigen Zorn kommen. Vers 10. Sie werden den Herrn, und das ist jetzt Zukunft, sie werden den Herrn nachfolgen, der brüllen wird wie ein Löwe. Wenn er brüllt, so werden die Söhne zitternd vom Meer herbeieilen. Wie Vögel werden sie aus Ägypten zitternd herbeieilen und wie Tauben aus dem Land Assyrien. Und ich werde sie ihren eigenen Häusern wohnen lassen, spricht der Herr. Was für ein wunderbarer König, der einzig mir Bekannte, vor dem es lohnt, sich die Knie zu beugen. Christus stammt vom Josef und Maria ab. Er stammt somit auch vom Stamm Juda ab. Und dieser wird als Löwe beschrieben. Das lesen wir in 1. Mose 49. 1. Mose 49, 8 bis 10. Dich, Juda, werden deine Brüder preisen. Das hier ist ein Wortspiel. Und zwar im Hebräischen, preisen hat dieselben Wurzeln wie der Name Juda. Und so sagt er eben, dich, Juda, dich preisen werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich die Söhne deines Vaters beugen. Juda ist ein junger Löwe mit Beute. Beladen steigst du, mein Sohn, empor. Er hat sich gekauert und gelagert wie ein Löwe, wie eine Löwin. Wer darf ihn wecken? Vers 10. Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Shiloh, und das ist der Ruhebringer, bis der Ruhebringer kommt, und ihm werden die Völker gehorsam sein. Und in Offenbarung 5 wird es noch deutlicher. Offenbarung 5, Vers 5 bis 6. Offenbarung 5, angefangen in Vers 5. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Vers 6, und ich sah und siehe in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen, inmitten der ältesten Stadt, ein Lamm wie geschlachtet. Es hat sieben Hörner und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Wir haben gesehen, dass Christus als Löwe wie als auch Lamm agieren kann. Doch, wie es eben nun mal so ist, gibt es ein Aber, aber auch Satan, der sich als Engel des Lichts verstellt, nutzt diesen Löwen, und da müssen wir Acht geben, denn es heißt, seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Oder hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig, und darauf kommt es an, aber reißende Wölfe sind. Satan fehlt die Liebe Gottes. Er hat nicht die Balance und vor allem auch nicht die Handauflegung, dass er wie ein Löwe oder auch ein Lamm agieren kann. Er kann nur aggressiv, zerstörend, vernichtend. Inwendig aber reißende Wölfe sind sie. Inwendig müssen wir von Gott geleitet werden, durch die Kraft Gottes in uns, die uns eben zeigt, was und wer richtig und falsch ist. Gottes Wort, seine Gebote bewahren uns in ihm, wenn wir sie tun. Jesus Christus, ein Löwe, der kämpft, der brüllt, verteidigt, beschützt. Er erhält aus Liebe nicht aus Genugtuung, jemandem was Böses zu tun. Jesus Christus, ein Lamm, das sich aufopfert aus Liebe, barmherzig ist, gnädig, sanftmütig für sein Volk, für das es sich zu sterben lohnt, so hat die Familie Gottes entschieden, um es zu erkaufen mit teurem Blut, um es dann auch weiter zu beschützen. Er nennt sein Volk, seine Familie, die Familie Gottes. Und als Familie ist es eben, es ist gemeinsam leichter. Selbst wenn man Kämpfe auszutragen hat, ist es gemeinsam leichter. Und so schließe ich den ersten Teil der Splitpredigt mit einem Filmzitat. Sich erheben, immer und immer wieder, bis die Lämmer zu Löwen werden.